Der Amboss Podcast. Ärztliches Wissen für Klinik und Praxis. Von Amboss, der Wissensplattform, die jede vierte Ärztin, jeder vierte Arzt für klinische Entscheidungen und zur Fort- und Weiterbildung nutzt. Heute mit spannenden Studienergebnissen für die tägliche Arbeit. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Egal, ob ihr in der Klinik arbeitet oder in der Praxis, Zeit fürs Studienlesen haben die wenigsten. Dabei ist das aber eigentlich ein wichtiger Punkt der evidenzbasierten Medizin, dass man regelmäßig Studien liest und dass man sich regelmäßig kritisch mit den Studienergebnissen auseinandersetzt. Das ist eine Sache, die im Alltag manchmal schwer bis gar nicht zu realisieren ist, aber praktischerweise gibt's ja das Amboss Studientelegramm. Das ist für alle kostenlos zu haben, auch ohne Amboss-Abo, und da bekommt ihr alle zwei Wochen einfach per Mail spannende Studienergebnisse zusammengefasst. Auf Deutsch, das ist super praktisch. In den Shownotes ist ein Link für alle, die sich noch nicht angemeldet haben. Und aus diesem Studientelegramm habe ich heute für euch 7 Studien dabei. Es wird um Medikamente gehen gegen nächtliche Muskelkrämpfe. Wir sprechen darüber, ob Entresto Alzheimer-Demenz begünstigt. Wir sprechen über Sport, ob der jetzt am Wochenende ausreicht oder man den die ganze Woche übermachen sollte. Also es ist auf jeden Fall viel dabei. Ich werde mich auf die Ergebnisse so konzentrieren, dass ich die jetzt gut im Podcast euch wiedergeben kann. Wenn ihr euch jetzt für statistische Details, Konfidenzintervalle und so weiter interessiert, dann schaut doch am besten in die Shownotes. Ich habe da jeweils Links zu unseren Studientelegrammen, aber auch zur Originalliteratur hinterlegt. Da könnt ihr dann nachlesen. Und wir fangen jetzt an. Die erste Studie, die ich für euch herausgesucht habe, die dreht sich um Lipoprotein A. Das ist ja ein wichtiger Risikofaktor für Atherosklerose und dann daraus resultierende kardiovaskuläre Erkrankungen. Und jetzt ist es so, dass es da eine ausgeprägte genetische Determinierung gibt und diese individuellen Lipoprotein-A-Spiegel, die eine Person hat, die hängen eben ganz maßgeblich von der Genetik ab. Und weil das so ist, gilt bisher, zur Risikostratifizierung reicht aktuell eine einmalige Bestimmung von Lipoprotein-A aus, weil man eben von dieser ausgeprägten genetischen Determinierung ausgeht. Wie sehr der Lipoprotein-A-Spiegel aber innerhalb einer Person variiert, dazu gab es bisher nur wenige Daten. Jetzt gibt es neue Einsichten dazu, und zwar hat man sich den Placebo-Arm einer Studie angesehen, und zwar der Ocean-A-Dose-Studie. Und da hat man dann drauf geschaut, innerhalb dieses Placebo-Arms, wie sehr schwanken denn die individuellen Spiegel im zeitlichen Verlauf? Also das hat man sich in dieser Studie sozusagen nochmal rausgepickt und genau angeguckt. Die Fallzahl ist nicht groß. N gleich 53 Personen mit Hyperlipoproteinämie A, und zwar mit Werten über 150 Nanomol pro Liter, also ein ganzes Stück über dem Cut-off-Wert. Und die bekamen dann über einen medianen Follow-up-Zeitraum von etwas mehr als anderthalb Jahren relativ häufig erneute Messungen, im Median 16 Mal. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, was kam dabei raus? Gab es Schwankungen oder gab es eher keine Schwankungen? Und was Sie gesehen haben, ist, bei etwas über der Hälfte ließen sich bei einer oder bei mehreren Lipoprotein-A-Messungen Schwankungen von über 50 Nanomol pro Liter beobachten. Also eine durchaus relevante intraindividuelle Variabilität über die Messungen hinweg. 10%. Das wirft jetzt natürlich die Frage auf, ob eine einzige Messung pro Person ausreicht, so wie man es bisher macht, oder ob es nicht gegebenenfalls sinnvoll sein könnte, öfter zu messen, weil man eben Schwankungen sieht, vor allem wenn dann auch eine Therapieentscheidung davon abhängt. Wichtig aber, wie gesagt, die Stichprobe relativ klein, und es waren jetzt natürlich auch richtig hohe Lipoprotein-A-Spiegel, über 150 Nanomol pro Liter. Im Alltag hat man es ja überwiegend mit niedrigeren Werten zu tun, und ob bei diesen niedrigeren Werten dann auch Variabilität besteht, ob es da sinnvoll ist, wiederholt zu messen, das wird jetzt aus dieser Studie nicht klar, aber Hinweise gibt es, dass es zumindest bei hohen Werten eine Variabilität gibt. Und damit kommen wir auch schon zur zweiten Studie, und die dreht sich, ich habe es im Intro schon angerissen, um nächtliche Muskelkrämpfe. Und das wird ja wahnsinnig häufig geschildert, sowohl auf Station als auch in der Praxis. Mehr als die Hälfte der Erwachsenen leidet einmal im Laufe ihres Lebens unter nächtlichen Krämpfen in Waden- und Fußmuskulatur. Besonders im Alter tritt das auf. Das führt dann nicht selten zu Schlaflosigkeit. Insgesamt ist das eine sehr unschöne Sache für die Betroffenen mit erheblichem Leidensdruck. Und dann ja, machen die ja häufig auch schon ein bisschen Eigentherapie, Magnesium nehmen Betroffene, die machen häufig Dehnübungen vor dem Schlafengehen. Häufig hilft das aber nicht ausreichend, die Krämpfe bestehen weiter und für diese Dehnübungen und auch fürs Magnesium gibt es auch eigentlich nicht ausreichend Evidenz, als dass man das jetzt empfehlen könnte. Und wenn man dann seine Diagnostik gemacht hat, Elektrolytstörungen ausgeschlossen, neurologische und endokrinologische Erkrankungen ausgeschlossen, wenn man nach übermäßiger Belastung gefragt hat, wenn man jetzt auch relativ sicher ist, dass es jetzt nicht irgendwie ein erhöhter Alkoholkonsum ist, der da dahinter steckt und diese Krämpfe auslöst, dann bekommt das Kind wie so häufig einen Namen und der lautet idiopathisch und dann hat man wenig in der Hand, um den Betroffenen zu helfen. Es gibt ein Medikament, für Chinin ist eine mäßige Wirksamkeit nachgewiesen, also Chinin, ne? Das aber, und das ist ja bekannt, verursacht auch schwere Nebenwirkungen, QT-Zeitverlängerungen, die TTP, die thrombotisch-thrombozytopenische Purpura, Seh- und Hörstörungen, das ist da bekannt und deswegen greift man auf Chinin eigentlich nur bei sehr ausgeprägten Beschwerden zurück. Aber jetzt gibt es einen neuen heißen Kandidaten, der da helfen könnte. Und das ist rausgekommen. Es gab da Hinweise in einer relativ kleinen Studie, die hat Muskelkrämpfe bei Dialysepatientinnen und Patienten untersucht. Und da sah man eben Hinweise auf einen präventiven Effekt durch Vitamin K2. So kam man also auf diese Substanz und das zog dann eine randomisiert kontrollierte doppelblinde Studie nach sich. An der haben knapp 200 Leute über 65 teilgenommen und zwar Menschen mit nächtlichen Muskelkrämpfen. Es gab dann zwei Arme in der Studie. Die einen nahmen 8 Wochen lang Vitamin K2, die anderen nahmen 8 Wochen lang ein Placebo. Und der primäre Endpunkt, der war dann denkbar simpel, nämlich wie häufig kommen jeweils nächtliche Beinkrämpfe innerhalb einer Woche vor. In der Vitamin K2-Gruppe, da war es so, dass zu Beginn die Personen angaben, 2,6 Mal pro Woche ungefähr einen Krampf zu kriegen und in der Placebo-Gruppe waren es 2,7 Krämpfe pro Woche. Dann ging es los, das Vitamin K bzw. das Placebo wurde verabreicht und da hat man einen deutlichen Nutzen gesehen. In der Interventionsgruppe sank die mittlere Häufigkeit der Krämpfe auf 0,9 pro Woche ab. Also ein sehr starkes Ergebnis von etwa 2,5 nächtlichen Krämpfen pro Woche runter auf nur noch knapp einen Krampf pro Woche. In der Placebo-Gruppe war das nicht der Fall. Da stieg sogar die Anzahl der Krämpfe und zwar auf 3,5 nächtliche Krämpfe pro Woche. Was besonders spannend ist, in der Interventionsgruppe ging nicht nur die Frequenz runter, es waren also weniger Krämpfe. Die Krämpfe wurden auch als weniger lange beschrieben und auch als weniger schwer und unerwünschte Arzneimittelwirkungen traten nicht auf. Das sind natürlich jetzt schon respektable Ergebnisse und damit scheint zumindest aus diesen ersten Ergebnissen dieser Studie heraus Vitamin K2 ziemlich gut gegen nächtliche Muskelkrämpfe zu helfen. Auch besser als Chinin im Übrigen, das wurde auch verglichen und das lässt darauf hoffen, dass noch weitere Studien zu diesem Behandlungsansatz kommen werden und dass wir dann vielleicht demnächst mehr in der Hand haben, um unseren Patientinnen und Patienten mit idiopathischen nächtlichen Muskelkrämpfen zu helfen. In der dritten Studie geht es um Angiotensinrezeptor-Neprilysin-Inhibitoren, kurz ARNIs, da ist ja vor allem Entresto bekannt. Das ist ein Kombinationspräparat aus Valsartan, also der AT1-Rezeptorblocker, und Sacubitril, das ist der Neprilysin-Inhibitor. Und das kann man geben bei HFrEF, also Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion. Da haben wir übrigens auch eine Podcast-Episode zu, wo diese verschiedenen Terminologien der Herzinsuffizienz erklärt sind. Da ein Link in den Shownotes. Und Entresto, das zeigt also bei HFrEF gute Ergebnisse, wenn man es anstelle eines ACE-Hämmers oder anstelle eines Angiotensin-Rezeptor-1-Blockers einsetzt. Ein Punkt, der da zumindest so ein bisschen auf dem Papier aber problematisch ist, ist, dass man weiß, dass Neprilysin am Abbau von Beta-Amyloid-Peptiden beteiligt ist. Also Neprilysin baut Beta-Amyloide ab. Und diese Beta-Amyloide, die kennt man ja aus der Alzheimer-Demenz. Und wenn man jetzt also Neprilysin hemmt, so die Befürchtung, könnte das dazu führen, dass Beta-Amyloide akkumulieren und dass das dann neurotoxisch sein könnte. Das ist eine pathophysiologische Überlegung. In bisherigen Studien zeigte sich allerdings kein Hinweis auf nachteilige kognitive Auswirkungen unter ARNI-Therapie. Vor nicht allzu langer Zeit kamen jetzt Daten raus aus einer Teilstudie, und zwar aus der Paragon HF. Das ist eine Phase-3-Studie, die Entresto bei HFpEF untersucht, also bei Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion. Diese Studie, die ist von Novartis finanziert, das sage ich am besten gleich dazu. Und aus dieser Paragon HF-Studie, da hat sich also sozusagen eine Teilstudie herausgebildet, die nach dem kognitiven Outcome unter Entresto geschaut hat, und zwar im Vergleich zu Valsartan. Also wir gucken auf diese Studie, greifen uns ein bestimmtes Kollektiv, eine Kohorte an Leuten raus. 1400 haben Entresto bekommen, 1400 ungefähr haben Valsartan bekommen. Und jetzt war es so, dass zu Beginn alle einen Mini-Mental-Status-Test gemacht haben. Da kann man ja maximal 30 Punkte holen. Und in dieser Teilstudie wurden jetzt Ergebnisse von kleiner als 27 Punkten als kognitive Einschränkung bewertet. Das hat man dann nach 2 Jahren nochmal gemacht und geschaut, gibt es hier signifikante Unterschiede, und man hat keinen signifikanten Unterschied in dieser Punktzahl der Mini-Mental Status Tests gesehen. Also ob man jetzt Entresto bekommen hat oder Valsartan, das hat sich jetzt in dieser Studie nicht ausgewirkt signifikant, auch in späteren Post-Hoc-Analysen nicht. Also hier kein Hinweis, dass dieser pathophysiologisch mögliche Effekt eintritt, dass durch Entresto mehr Beta-Amyloide anfallen und zu kognitiven Beeinträchtigungen führen. Wichtig zu erwähnen ist hier aber, dass der Mini-Mental-Status-Test insbesondere für eine milde kognitive Einschränkung nur bedingt sensitiv ist. Außerdem wurde aus dieser gesamten Studienpopulation von Paragon HF für diese Teilstudie eine Subkohorte ausgesucht, ja, die im Vergleich zur gesamten Studienpopulation relativ fit war, also geringere Morbidität ausgewiesen hat. Und 2 Jahre sind natürlich jetzt auch nicht besonders lang. Also ein paar Einschränkungen haben wir hier. Trotzdem ist das ein spannendes Ergebnis und bei so einer häufigen Erkrankung wie der HFrEF auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Damit kommen wir auch schon zur nächsten Studie. Es geht um antivirale Therapie bei Influenza. Wilder Ritt heute, aber ich finde die Themen alle interessant. Influenza ist ja weiterhin wahnsinnig häufig. Allein in Deutschland kommt es jährlich bei ca. 5-20% der Bevölkerung zu einer Influenza-Infektion. Und auch die Todesfälle sind weiterhin hoch. Die schwanken je nach Saison von einigen hundert bis über 25.000. Die Zahlen hatten wir ja zum Beispiel in dieser großen Grippesaison 2017-2018. Weltweit sind es bis zu 650.000 Tote pro Jahr. Also das ist eine immense Zahl. Die WHO hat eine Leitlinie zur antiviralen Therapie bei Influenza, aber die Evidenz für eine medikamentöse Therapie ist insgesamt gering. Wie und wann soll man jetzt antiviral behandeln? Das hat sich eine systematische Review angeschaut mit einer Netzwerk-Meta-Analyse. Die haben 73 randomisiert kontrollierte Studien eingeschlossen, insgesamt über 34.000 Teilnehmende, und zwar mit einer nicht schwerwiegenden Influenza-Infektion. Diese eingeschlossenen Studien, die haben direkt antiviral wirkende Medikamente getestet, entweder gegen Placebo oder gegen andere etablierte Medikamente, und dann haben sie verglichen, zum Beispiel hinsichtlich Mortalität, hinsichtlich Hospitalisierung, Symptomdauer und so weiter. Und da kam etwas raus, und zwar etwas ernüchternd: nur für Baloxavir zeigten sich mögliche positive Effekte. Bei Hochrisikopatienten wurden darunter die Krankenhauseinweisungen reduziert. Allerdings, die Evidenzqualität wurde als niedrig eingestuft. Außerdem hat es unter Baloxavir etwa einen Tag kürzer gedauert, bis es zu einer Verbesserung der Symptome kam. Das war es dann aber auch. Und obendrauf, bei jedem 10. Fall, war die Baloxavir-Therapie auch noch mit einer Resistenzentwicklung assoziiert. Alle anderen antiviralen Wirkstoffe zeigen keine oder nur geringfügige Vorteile, dafür aber Nebenwirkungen. Wenn man sich jetzt diese Ergebnisse anschaut, dann ist es wichtig hervorzuheben, dass die Ereignisraten für manche Endpunkte ziemlich niedrig waren und die eingeschlossenen Studien vielleicht dann keine ausreichende statistische Power dafür hatten. Aber dass die antiviralen Medikamente über diese 73 Studien hinweg so wenig Wirkung zeigten, das ist schon eine Hausnummer, und das zeigt gerade vor dem Hintergrund der hohen Fallzahlen, wir brauchen neuere, effektivere Influenza-Therapieoptionen, da muss was entwickelt werden, und außerdem Impfung. Ja, also angesichts dieser mäßigen Impfquote, die wir haben, müssen wir auch hier in der Primärprävention besser werden. Dann, nächste Studie, es geht um die Klimakrise. Wir lesen ja immer wieder von den Auswirkungen, die die globale Klimaerwärmung hat, und zwar gerade auf die öffentliche Gesundheit auch. Das ist ja das Feld, das uns zumindest bei unserer Arbeit am meisten betrifft. Hautkrebs, vektorübertragene Infektionskrankheiten, Kreislaufbeschwerden, kardiovaskuläre Ereignisse, um hier nur einige zu nennen, und natürlich Elektrolytstörungen. Da haben gleich mehrere Studien darauf hingewiesen, hitzebedingte Zunahmen von Elektrolytstörungen. Und damit hat sich die nächste Studie in unserer heutigen Zusammenfassung beschäftigt. Das ist eine retrospektive Studie, die hat Registerdaten ausgewertet, und zwar aus der Stockholm Sodium Cohort im Zeitraum 2005 bis 2018. Die Idee dabei ist recht simpel. Man hat geschaut, wie häufig schwere Hyponatremien auftreten, also Natriumspiegel kleiner 125 Millimol pro Liter, und zwar abhängig von der jeweiligen lokalen Tagesmitteltemperatur. Die haben über 50.000 Fälle ausgewertet, und was hat sich gezeigt? Ein Anstieg schwerer Hyponatremien bei höheren Temperaturen, und zwar, wenn es heißer als 20 Grad Celsius ist. Zum Vergleich, bei minus 10 Grad gab es etwa 3 schwere Hyponatremien pro 10 hoch 6 Personentage, bei über 26 Grad Celsius 13. Ja, das ist die Allgemeinbevölkerung. Bei den über 80-Jährigen war das besonders ausgeprägt. Da hatten bei minus 10 Grad, wenn es richtig schön kalt war in Stockholm, etwa 18 schwere Hyponatremien pro 10 hoch 6 Personentage sich gezeigt. Und bei über 25 Grad waren es fast 140. Also nochmal, in der Allgemeinbevölkerung 3 versus 13. Bei den über 80-Jährigen 18 versus 140. Und wer unsere Podcast-Episode zu Störungen im Salz- und Wasserhaushalt gehört hat, weiß, dass es mit dem Natriumspiegel so eine Sache ist, wenn ihr da nochmal reinhören wollt. Link in den Shownotes. Das ist einfach komplex mit Salz und Wasser. Das ist eine der Pathologien, die überhaupt am allermeisten dazu führt, dass etwas nachgeschlagen wird. Und insofern müssen wir verstehen, was da zugrunde liegt. Da braucht es weitere Studien, um die pathophysiologischen Hintergründe zu erfassen. Wir brauchen auch weitere Studien hier, um die Zahlen zu verifizieren. Insgesamt sieht es aber ja aktuell leider so aus, als ob es immer heißer werden würde. Da müssen wir gerade im Sommer unsere älteren und ältesten Patientinnen und Patienten besonders auf dem Schirm haben. Dann noch eine weitere, ein ganz spannender Hinweis, ist eigentlich eher ein Hinweis als eine Studie, und zwar auf die Nomenklatur des Morbus Bechterew bzw. der ankylosierenden Spondylitis. Das ist ja der Name, der jetzt immer verwendet wurde. Die beiden Begriffe werden verwendet für chronisch entzündliche Erkrankungen des Achsenskeletts. Aber schon seit einigen Jahren ist klar, dass nicht immer eine Ankylose auftritt. Auch Frühformen der Erkrankungen existieren. Und deswegen sollte ein anderer Terminus genutzt werden. Und zwar axiale Spondylarthritis, kurz AxSpA oder AxSpA. Ich glaube, das kann man sich aussuchen. Nochmal zur Erinnerung, typische Symptome der AxSpA sind insbesondere Morgensteifigkeit und dumpfe, nächtliche Rückenschmerzen, Schmerzen im Bereich der Iliosakralgelenke. Im Verlauf kann es dann außerdem dazu kommen, dass die Wirbelsäule zunehmend versteift. Außerdem kommt es zu extraartikulären Manifestationen. Die Uveitis ist da bekannt, Enthesiopathien, aber auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Ich denke, da erzähle ich euch nichts Neues. Jetzt ist es so, früher wurde diese Erkrankung ja anhand klassischer Röntgenbefunde eingeteilt. Heute wissen wir aber, die Erkrankung beginnt bereits früher, bereits bevor sich radiografische Veränderungen nachweisen lassen. Mittels MRT können diese Entzündungsherde auch schon in früheren Stadien nachgewiesen werden. Außerdem gibt es Ergebnisse aus einer Meta-Analyse, und die zeigen, dass die Krankheitslast ohne röntgenologische Veränderung ähnlich hoch ist wie mit Veränderungen im Röntgenbild. Und man sieht auch, was die Therapie angeht, da kann man bei beiden Formen, also mit und ohne röntgenologische Veränderungen, vergleichbare Therapieeffekte erzielen. Es ist jetzt so, die axiale Spondylarthritis oder AxSpA oder AxSpA, ich sag jetzt mal AxSpA, die kann man jetzt einteilen in eine mit radiografischen Korrelaten, das ist dann die R-AxSpA, die entspricht also dem, was wir bisher mit dem Begriff Morbus Bechterew und ankylosierende Spondylitis beschrieben haben. Und es gibt auch eine nicht radiografische axiale Spondylarthritis, die NR-AXSPA, und für die sind auch Medikamente zugelassen. Wie die axiale Spondylarthritis therapiert wird, von Physio bis zu Biologicals, das findet ihr bei uns im Amboss-Kapitel. Und eine letzte Studie habe ich noch für euch, gerade für alle, die ihre Patientinnen und Patienten bei einem Wandel hin zu einem gesünderen Lebensstil unterstützen möchten. Wir wissen ja alle, regelmäßige körperliche Aktivität fördert die kardiovaskuläre Gesundheit, und definiert wird regelmäßige körperliche Aktivität häufig als mehr als 2,5 Stunden pro Woche moderate bis intensive Aktivität. Und jetzt ist es so, in den Studien, die den Effekt dieser sportlichen Maßnahmen untersuchen, da machen die Probandinnen und Probanden dann häufig jeden Tag ein wenig Sport. In der Realität sieht das aber oft anders aus, ne? Da machen die Menschen wochentags häufig so gut wie gar keinen Sport, sondern eben am Wochenende, wenn man Zeit hat. Das geht ja jetzt vermutlich auch nicht nur Patientinnen und Patienten so. Das kennen ja wahrscheinlich die meisten von euch auch aus dem Alltag. Den Sport macht man halt, wenn man Zeit hat. Und das ist, wenn man nicht gerade Dienst hat, meistens das Wochenende. Und jetzt gibt's ganz spannende Studienergebnisse, und zwar aus Daten der UK Biodatenbank. Da wurden fast 90.000 Menschen untersucht. Und zwar auf den Zusammenhang zwischen sportlicher Aktivität und den Inzidenzen von fast 700 Erkrankungen. Und besonders interessant fand ich daran an dieser Studie, dass die auch auf sogenannte Weekend Warriors geschaut haben. Also Leute, die verstärkt am Wochenende Sport treiben. Und die haben die verglichen, ganz normal mit dieser typischen Vergleichsgruppe, also regelmäßig Sport, auch unter der Woche. Und dann auch noch mit solchen, die inaktiv waren, das heißt weniger als 2,5 Stunden Sport pro Woche. Und was wurde gesehen? Ganz auffällig, Leute, die über die ganze Woche hinweg Sport gemacht haben, und diese Weekend Warriors, die unterscheiden sich nicht signifikant, da sieht man keine statistisch relevanten Unterschiede. Verglichen mit den Inaktiven, da sehen wir ganz deutlich die Unterschiede. Die Leute, die Sport treiben, die sind vor mehr als 200 Erkrankungen signifikant besser geschützt. Vor allem, das dürfte keine Überraschung sein, vor arterieller Hypertonie, Diabetes mellitus, Adipositas, Schlafapnoe-Syndrom, die üblichen Verdächtigen. Also an alle Patientinnen und Patienten mit stressigen Jobs und oder Familie, aber auch natürlich für einen selbst, raus, Sport, Bewegung, egal. Und das sind ja eigentlich aber auch schöne Nachrichten. Man kann also am Wochenende wieder gut machen, was man unter der Woche verpasst hat zu tun. So, das waren unsere Studien. Ich hoffe, für euch war was Spannendes dabei. Hier nochmal die herzliche Einladung. Wenn ihr noch nicht mitmachen solltet beim Amboss Studientelegramm, tragt euch doch gerne ein. Da muss man wirklich nur seine E-Mail hinterlegen. Und dann kriegt man 2-wöchentlich da diese Studien zugesendet, völlig kostenlos. Man braucht kein Amboss-Abo, um das zu machen. In den Shownotes findet ihr einen Link, der führt euch dahin, und dann könnt ihr das ausprobieren. Was ihr da außerdem findet, ist ein Link zu unserem Amboss-Leitlinien-Telegramm. Wir haben nämlich nicht nur Studien, die wir dazu senden im Studientelegramm, wir haben auch ein Leitlinien-Telegramm, das euch über die wichtigsten Änderungen in Leitlinien auf dem Laufenden hält. Auch das komplett kostenlos, auch da ein Link in den Shownotes. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr den Amboss-Podcast weiterempfehlt. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Amboss-Podcast abonniert. Falls ihr Amboss noch nicht ausprobiert haben solltet, das könnt ihr gerne machen. Ihr könnt euch die App runterladen, ihr könnt Amboss aber auch auf dem Desktop nutzen. Am besten schaut ihr einfach unter go.amboss.com/amboss-entdecken. Da kann man dann einen Monat Amboss ausprobieren. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, wenn ihr es noch nicht gemacht haben solltet. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass ihr dabei bleibt. Ansonsten herzlichen Dank fürs Zuhören. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.